Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Kein Tag vergeht, ohne dass sich Donald Trump nicht in irgendeiner, meist ziemlich peinlichen Form ins Rampenlicht stellt. Seine Frau Melania auf der anderen Seite zieht sich immer stärker zurück. Das ist ungewöhnlich, denn auch wenn Ehegattin des amerikanischen Präsidenten zu sein kein offizielles Amt ist, die Rolle der First Lady ist von großer Bedeutung in der amerikanischen Politik und Gesellschaft.
Politik machen darf die First Lady nicht. Ihre Rolle ist rein repräsentativ und doch hat sie das Potenzial zum Influencer. Jackie Kennedy wurde zur epochenprägenden Stilikone und führte die französische Küche ins Weiße Haus ein.
You never asked me to change. Everyone thought I was a snob who had bouffant hair and had French clothes.
Hillary Clinton brachte den Second Wave Feminismus mit.
I respect the opinions and beliefs of every woman.
Michelle Obama wird in ihrer Zeit im Weißen Haus zur Modeikone.
This is the Oval Office. My husband is in there somewhere.
Is he in there right now?
He better be.
Melania Trump erweist sich in ihrer bisher kurzen Zeit als First Lady als schwer zu deuten.
I'm very strong. People, they don't really know me. People think, oh, poor Melania. Don't feel sorry for me. I can handle everything.
Die First Lady verkörpert die Verfasstheit der Regierung und gleichzeitig die Verfasstheit aller Frauen der USA.
Das ist keine kleine Last, die da auf den Schultern der First Lady ruht. In ihrem Vortrag erzählt die Amerikanistin Stephanie Schäfer, wie sich die Rolle der First Lady in den USA historisch entwickelt hat und vergleicht die letzte First Lady und die derzeitige, Michelle Obama und Melania Trump. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein, sollte man meinen, zumindest auf den ersten Blick. Und doch müssen sie beide mit ähnlichen Mitteln dieselbe Rolle erfüllen, die der unterstützenden, sichernden Ehefrau, die ihrem Mann den Rücken frei hält. Ihr Körper dient als Projektionsfläche, ihre Kleidung ist ein Aushängeschild für Spitzendesigner. Die First Lady lebt in einer ständigen medialen Hyperpräsenz und muss als Rollenmodell für die amerikanische Frau schlechthin herhalten. Und zu all dem ist sie es, die das Image eines männlich wirkenden Präsidenten stärken muss. Stephanie Schäfer ist Gastprofessorin am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg. Sie hat ihren Vortrag am 18. April 2018 am Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg gehalten. Er hat den Titel »Von Michelle zu Melania – Mode, Feminismen und First Ladies in den USA«. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Die First Lady ist ein US-amerikanisches Phänomen. Sie ist ein bisschen wie ein Modetrend. Immer neu, nicht bei allen populär und doch potenziell stilbildend. Und immer irgendwie wiedererkennbar. Ab und zu kehrt das, was gestern out war, wieder zurück und ist nun hip. Sie kennen das vielleicht. Die First Lady wird von jeder neuen Präsidentengattin unterschiedlich ausgestaltet und erhält Eingang in die nationale Geschichtsschreibung. Alle First Ladies sehen ihr Porträt in der National Portrait Gallery verewigt. Manche First Ladies werden weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Jackie Kennedy wurde zur epochenprägenden Stilikone und führte die französische Küche ins Weiße Haus ein. Hillary Clinton brachte den Second Wave Feminismus mit und scheiterte spektakulär bei dem Versuch, eine Reform des Gesundheitswesens aus ihrem Büro heraus zu lancieren. An Hillarys First Ladyship zeigt sich die Begrenzung der Rolle. Politik machen darf die First Lady nicht. Ihre Rolle ist rein repräsentativ und doch hat sie das Potenzial zum Influencer, wie man heute sagen könnte. Und somit sind wir mittendrin in der komplexen Diskussion von Ideal und Verkörperung, Fortschreibung und Neuerfindung der First Lady in immer neuen Präsidentschaften. Der heutige Vortrag untersucht die First Lady aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Ich lese die Figur als Schnittstelle zwischen nationalen Mythen der USA und zeitgenössischen Frauenbildern und Feminismen, die auf die First Ladies projiziert und von ihr genutzt werden. Ganz spezifisch, so will ich zeigen, durch den modisch sprechenden Körper. Dies zeigt sich besonders prominent an zwei zeitgenössischen Amtsträgerinnen, Michelle Obama und Melania Trump. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit First Ladies konzentriert sich bisher einerseits auf die Biografik der First Ladies. Andererseits gibt es historische und politikwissenschaftliche Studien, die mehr oder minder stark auf die US-amerikanische Ideologie des Exzeptionalismus zurückgreifen. Hot off the Press ist etwa dieses Buch, erschienen im März 2018. Jean Abrams' First Ladies of the Republic, Martha Washington, Abigail Adams, Dolly Madison and the Creation of an Iconic American Role. Die kollektive Biografie untersucht die Erfindung der Rolle durch Martha Washington, die nicht einverstanden war, dass ihr Ehemann nach den Kriegswirren Präsident werden sollte und deshalb seine Amtseinführung gleich mal fernblieb. Martha fungierte aber später als Gastgeberin bei zahlreichen Empfängen und wurde als Lady Washington sehr populär, ohne dass ein Adelstitel in ihrer Familie gängig gewesen wäre. Abrams rahmt die drei Frauen in ein Narrativ von Erfolgsstreben, sozialer Mobilität und Elitendenken, das die Besonderheit der First Ladies weiter perpetuiert. Was Martha auf ihrer Road to the First Ladyship noch konnte, musste ihre Nachfolgerin Abigail erst lernen. Abrams spricht mit Blick auf die lange politische Karriere von John Adams von einem Apprenticeship. Und Dolly Madison schließlich wird aufgrund ihrer luxuriösen Gewohnheiten dargestellt als Queen of America. Einem Land, das sich im 18. Jahrhundert in Ablösung von der englischen Krone mit aller Radikalität zur Republik erklärt hatte. Gleich zu Beginn erklärt Abrams die herausgehobene Rolle der First Lady mit einem Einführungssatz mit Blick auf die Besonderheit der USA als a role that was uniquely American in both its style and substance. Was denn nun amerikanisch ist, daran lässt sie offen. Und die Begriffe Style und Substance mit ihrer Dichotomie von innen und außen begegnen uns heute in diesem Vortrag noch einmal, nämlich wenn es um Michelle Obama geht. Somit schreibt Abrams sich ganz geschickt in zeitgenössische Diskurse um Michelle Obama auch ein. Welche weiteren Perspektiven gibt es bisher auf die First Lady? Die US-amerikanische Politikwissenschaft beforscht die Präsidentschaft umfassend. Die Presidential Studies befassen sich mit dem Amt, seiner Geschichte und Wirkungsmacht. Bereits in der Geburtsstunde der USA proklamieren die Federalist Papers für die Ratifizierung der Verfassung, dass es dringend notwendig sei, einen einzelnen Mann als Chef der Exekutive zu installieren. For energy and for safety. Und nicht zuletzt, weil es ein gutes Husbanding braucht. Ein Einhegen der widerstreitenden Kräfte im Haushalt, der die Nation darstellt. Dabei wird deutlich, the president ist natürlich ein Mann, der mit Haus und Hof betraut ist. Das höchste Amt im Staat wird weiß und männlich gedacht. Somit wird die Exekutive mit Männlichkeitsvorstellungen untrennbar verbunden. Dementsprechend gibt es auch kein Gegengewicht zu den Presidential Studies und nur wenig politikwissenschaftliches Interesse an der First Lady. Robert P. Watson bildet eine Ausnahme. Er beschreibt eine Taxonomie der First Lady als visuelles Symbol der Regierung ihres Mannes, ein Barometer für den Status von Frauen in der Gesellschaft und für die veränderbare Bedeutung von Weiblichkeit. Zu Ende gedacht, die First Lady verkörpert die Verfasstheit der Regierung und gleichzeitig die Verfasstheit aller Frauen der USA. Diese Basis füllt die First Lady als ornamental part of the presidency aus, als schmückendes Beiwerk. Watson listet 11 fundamentale Pflichten der First Lady auf. Die ersten drei sind Wife and Mother, Public Figure and Celebrity und Symbol of the American Woman. So essentialistisch und wie unzufriedenstellend dies auch sein mag, es wird doch sehr klar, dass die First Lady die Regierung erst sichtbar macht. Die Rolle der First Lady in den USA erklärt sich teilweise aus der Nationalkultur der USA und dem Konzept der zivilen Religion. Darin werden religiöse Feiertage durch nationale Feiertage ersetzt. Man denke an den Independence Day mit den dazugehörigen Ritualen. Heiligenfiguren und Könige werden durch populäre Helden abgelöst. Man denke an die Founding Fathers, George Washington, Thomas Jefferson, Ben Franklin. Und Pilgerstätten werden durch nationale Monumente ersetzt. Geburtsorte von Washington oder Abraham Lincoln werden zu Monumenten. Schlachtfelder wie Gettysburg oder Fredericksburg oder monumentale Denkmäler, man denke an Mount Rushmore mit den großen Konterfeis von 4 Präsidenten. Schließlich, der Sitz der Demokratie, Washington D.C., wird als Schrein der Demokratie geplant und ausgebaut. Das Stadtbild ist geprägt durch weiße klassische Prunkbauten und der Kongress bildet eine Art Nabel, gelegen am höchsten Punkt. Der erste Mann im Staat erhält seinen Platz im Weißen Haus. Hier wird klar getrennt zwischen Amtsgeschäften und Privatsphäre. Im Erdgeschoss repräsentative Räume, Gästeräume, Oval Office, West Wing, Sitz des Präsidenten, East Wing, Büros der First Lady, seit 1977 eingeführt von Rosalind Carter. Im ersten Stock sind die Wohnräume der Familie. Wie wird das First Ladyship in diesem Gefüge inszeniert? Die Kategorien Public Figure und Symbol of Womanhood fokussieren den Blick auf den Körper von Flotus. Die First Lady mag keine politische Macht haben. Ihre Existenz und ihr Dasein im Weißen Haus versichern der Öffentlichkeit aber, dass der Präsident verheiratet und idealerweise Familienvater ist. Die First Lady soll weiterhin keine politischen Debatten führen und ihrem Mann den Rücken stärken. Im Repräsentationszwang birgt sich aber auch das Potenzial, anders zu sprechen und gegebenenfalls auch politisch. Im Folgenden werfen wir deshalb einen Blick auf den modisch sprechenden Körper der First Lady. Schauen wir dazu zuerst auf das kulturelle Funktionspotenzial von Mode. In Fashion Talks beschreiben Deborah Tarrant und Marjorie Jolles Mode als doppelseitige Inszenierungspraxis. Man kann damit die Lust am eigenen Körper ausleben oder sich einzwängen in das, was gerade in ist. Man kann sich individuell ausdrücken oder einfügen in eine graue Masse. Mode ist somit immer eine Schnittstelle zwischen dem Innen und dem Außen, zwischen dem, was sich die Tragende dabei denkt und dem, was die Außensicht auf den gekleideten Körper einschreibt. In ihrem Buch Fashionology untersucht Junia Kawamura das Mode als System, das Kulturen produziert. Kleidung ist dabei das Ausdrucksmedium von Mode. Das System Mode findet seinen Beginn 1868 mit der Etablierung der Haute Couture in Paris. Kawamura beschreibt einen Wandel. Wo Mode herkömmlich als Statusmarker und Mittel zur sozialen Differenzierung eingesetzt wurde, bringt der Streetstyle eine zusätzliche Lust an der Inszenierung ins Spiel. Das Potenzial von Mode als Kulturproduktion zeigt sich nicht zuletzt an der Tatsache, dass die Mode es in der Gegenwart ins Museum geschafft hat. Ausstellungen zeigen spezifische Aspekte und Entwicklungstendenzen auf. So zeigt etwa das Museum of Modern Art in New York 2017 zum ersten Mal seit 1944 die Ausstellung Item – Is Fashion Modern? Ein gutes Beispiel für die kulturbildende Funktion von Mode ist natürlich auch die Ausstellung im Herzen der US-amerikanischen Museumslandschaft. Das Smithsonian Museum of American Art hat bereits seit 1914 eine ständige Ausstellung zu First Ladies im Programm. Die erste Ausstellung hieß Collection of Period Costumes und versammelte Kleider, die von First Ladies und Verwandten im Weißen Haus getragen wurden. Hieran zeigt sich ganz gut, dass das Weiße Haus durch die Epochen hinweg als repräsentativer Ort gilt, wo die Gastgeberinnen Stil bilden. Die Website des Smithsonian beschreibt die Geschichte der Ausstellung als Sammlung von Kleidern der Gastgeberinnen. Collecting a dress to represent the hostess of each presidential administration for a new display of historic clothing. The original collection of period costumes exhibition included dresses worn by the wives of the presidents and the female relatives who sometimes served as White House hostesses. It was the first Smithsonian collection focused on women and the first exhibition to feature them prominently. Somit wird klar, Frauen schaffen es ins Museum, wenn es um traditionelle Rollen geht. Der weibliche Körper wird dem Interieur gleichgesetzt, wie eben in den verschiedenen Period Rooms. So stellt man sich in den 1970er Jahren ein viktorianisches Interieur vor. Die Mannequins stellen die Kleider der First Ladies aus, die Personen selbst geraten in den Hintergrund des Interesses. Erst 1992 verändert sich der Zuschnitt der First Ladies Ausstellung. Die Period Rooms werden abgebaut und das Interesse gilt nun den First Ladies aus politik- und sozialhistorischer Perspektive. Die politische Rolle und das öffentliche Image sind nun interessant. Auch und besonders aus dem wissenschaftlichen Interesse der Women's Studies heraus. Bei der First Lady werden nationale und kulturelle Konventionen auf ihre Kleiderwahl projiziert. Ihre Kleidung wird benutzt, um die Figur zwischen feministischen Diskursen und kulturellen Vorstellungen von Weiblichkeit zu positionieren. Somit wird Kleidung an sich zu First Lady Fashion, wenn sie von einer First Lady getragen wird. Wo bisher First Ladies als ornamental part beschrieben wurden, sind sie tatsächlich potenziell dominantere Lautsprecher. Die Wahl von Designerlabeln, Farben und Stoffen wird zur eigenen Sprache der First Lady. Flotus übertönt somit den ewigen Anzugkörper des Präsidenten, stattet ihn mit Tiefe und Variationsmöglichkeiten aus oder verweigert sich diesem Potenzial und unterminiert den ersten Mann im Staat, wie wir später sehen werden. Nun konkret. Michelle Obama wird in ihrer Zeit im Weißen Haus zur Modeikone aus zwei Gründen. Erstens, sie lanciert einen eigenen Stil und zweitens, sie spricht nicht darüber. Aus diesem Schweigen Obamas heraus entsteht eine Vielzahl von Publikationen, die die Deutungshoheit für sich reklamieren. Herkömmliche Biografien und sogenannte Fashion Biographies, die die Modebiografie Obamas beschreiben. Etwa die Titel von Kate Betts, Everyday Icon, Michelle Obama and the Power of Style oder Mary Tomer's Mrs. O, The Face of Fashion Democracy. Die Fashion Biographies beschreiben Obama mit Hilfe von zwei Diskursen. Einerseits dem nationalen Mythos des Individualismus, Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstinszenierung und andererseits der zeitgenössischen Frauenbewegung. Sie konzentrieren sich auf Obamas Wandel. Im Wahlkampf und beim Einzug ins Weiße Haus ersetzte die vormalige Anwältin die Berufsuniform des Hosenanzugs durch einen von den Kommentatoren als femininer beschriebenen Stil. Farben, Röcke, Accessoires. Dies hat allerdings auch Frust hervorgerufen. Zeitgenössische Feministinnen nennen das enttäuscht die Momification of Obama, ihre Rückkehr zu einer als rückständig beschriebenen Mutterrolle. Die Modekommentatorinnen blicken anders auf Obama. Sie stehen dem Feminismus der ersten und zweiten Welle ablehnend gegenüber. Kate Betts schreibt hierzu etwa: With her cardigans and funky belts and breezy skirts, Michelle has given professional women license to look feminine. She's defining the dress code for the you can't have it all generation, a generation that wants to be paid as much as men and have the same opportunities as men, but doesn't want to dress like them or define the principle of femininity in male terms. Für Betts schließen sich beruflicher Erfolg und Weiblichkeit, as in looking feminine, gegenseitig aus. Sie geht davon aus, dass arbeitende Frauen heutzutage schon lange wissen, dass sie nicht alles haben können und deutet dies um. Vielleicht wollen Frauen in Topjobs gar nicht so sein wie Männer. Betts affirmiert so einen neoliberalen, postfeministischen Backlash, in dem Frauen sich in ihrer domestizierten Rolle wohlfühlen und durch die Lust an der modischen Selbstinszenierung ihren Ausdruck finden können. Für Betts eröffnet Michelle Obama neue Perspektiven, weil sie im Weißen Haus ihren Beruf nicht ausübt, sondern sich eben als First Lady per Definitionem in ein traditionelles Weiblichkeitsbild einschreiben muss. Betts geht noch einen Schritt weiter und zeigt uns noch einmal, was die Zivilreligion, die Civil Religion, bedeutet. Sie erhebt Obama zur gesetzgebenden Instanz, die The Power of Style hat. Betts ruft kurzerhand die 10 Gebote des First Lady Styles aus. Autorinnen wie Betts wollen ihren Lesern Obamas Stil erklären und ihn imitierbar machen. Das geht nur, wenn sie Obama als alltägliche Frau, als All-American Woman darstellen. Die Fashion Biographies betreiben Whitewashing. Obamas Biografie und ihr familiärer Hintergrund werden wenig beachtet. Dafür liegt der Fokus auf Outfit-Details. Was sagt Obama selbst zu ihrer Rolle als schwarze First Lady? Sie schweigt, auch hierzu. Dieses doppelte Schweigen erschafft eine Leerstelle, in der Obama sich als erste schwarze First Lady positioniert. Sie nutzt hierzu eine Strategie, die ich eine Embodied Rhetoric nenne. Eine Rhetorik des Körpers, der durch Mode und durch die Rolle der schwarzen First Lady spricht. Bereits im Wahlkampf wird Michelle Obamas Körper vom Gegenlager rassistisch verunglimpft und lächerlich gemacht. Kommentare betreffen ihre Körperform, das Gesäß, die muskulösen Arme. Unfreiwillig beteiligt sich daran auch die prodemokratische Zeitschrift New Yorker im Wahlkampf 2008 mit einem satirischen Cover. Wir sehen Barack, dargestellt als Osama bin Laden, und Michelle als Angela Davis, die feministische Aktivistin, Bürgerrechtlerin und Kommunistin, eine Ikone des schwarzen Widerstands. Der satirische Cartoon im New Yorker geht aber vielen zu weit. Er affirmiert vor allem in Bezug auf Michelle ein Stereotyp der schwarzen Frau, das der Angry Black Woman. Das ist eine schmerzhafte Verunglimpfung, vor allem aus Sicht des schwarzen Feminismus. Und damit bewegen wir uns weg von weißen Mainstream-Feminismen hin zur Perspektive des schwarzen Feminismus. Wie etwa Michelle Wallace, Toni Morrison oder Bell Hooks zeigen, sind schwarze Frauen qualitativ und quantitativ unterrepräsentiert in der US-amerikanischen Kultur. Es gibt ganz wenige und sie sind selten Protagonistinnen oder Sympathieträgerinnen, sondern meist nur Randfiguren der Haupthandlung. Schwarze Frauen werden gezeigt anhand von drei Stereotypen, die Melissa Harris-Perry 2011 so beschreibt. Neben der Angry Black Woman nennt Harris-Perry noch die sinnlich verführerische Jezebel und die Black Mammy, wie wir sie etwa kennen aus dem Filmklassiker Gone with the Wind, vom Winde verweht. Diese drei Stereotypen, so Harris-Perry, erschaffen einen schiefen, diskursiven Raum, einen Crooked Room von Fehlwahrnehmungen, in dem sich jede schwarze Frau in der Öffentlichkeit erst einmal stellen und strecken muss. Aus Sicht des schwarzen Feminismus betrachtet wirkt Obamas First Lady-Inszenierung als Mom-in-Chief also ganz anders. Sie widerspricht den sexistischen Stereotypen. Eine Frau, die es aus einfachsten schwarzen Verhältnissen in die Elite-Universitäten geschafft hat, die in einer partnerschaftlichen Ehe mit einem erfolgreichen Mann und glücklichen Kindern lebt und auf ihren Körper achtet, aber sich eben von rassistischen Kommentaren auch nicht weiter provozieren lässt. Obama positioniert sich also doppelt in einem Bezugsrahmen zwischen Modeindustrie und schwarzer Weiblichkeit. Zum Beispiel das Cover der Modezeitschrift Vogue, bekannt für Haute Couture, wenig Diversity und generell weit entfernt von der Alltagswelt durchschnittlicher amerikanischen Frauen. 2008 und 2012, jeweils zu Amtsantritt und zur Wiederwahl ihres Mannes, lässt sich Michelle für das Cover ablichten. Mit dem kurzen Kommentar, I want black women across America to see a black woman on the cover of Vogue. Ein weiteres Beispiel ist ihr Nachruf auf die afroamerikanische Dichterin Maya Angelou 2014. Dort spricht sie über die wegweisende Bedeutung von Angelous Gedicht Phenomenal Woman für ihre eigene Biografie. Phenomenal Woman beschreibt aus Sicht des lyrischen Ich die eigene Schönheit als im Wortsinn phänomenal. Man kann sie nur sinnlich erleben, aber nicht benennen. Es gibt keine Worte für die Ausstrahlung, die das lyrische Ich hat. Und herkömmliche Schönheiten können sich nur wundern. Pretty women wonder where my secret lies. Obama erklärt, was das Gedicht für sie bedeutet. Ihre eigene Lesart verdeutlicht ihre Sicht auf den eigenen Körper in feindseliger Umgebung. Sie sagt, es habe sie auf jedem Schritt ihres Weges getragen. Through lonely moments in ivy-covered classrooms, and in colorless skyscrapers. Die efeu-bedeckten Schulzimmer beschreiben die Ivy League, die traditionell weißen Elite-Universitäten. Das Efeu droht hier alles andere zu ersticken. Ebenso in den colorless skyscrapers, den farblosen Wolkenkratzern, wo Farblosigkeit Monotonie meint. Aber auch die Abwesenheit von Menschen nicht weißer Hautfarbe. Weißsein wird somit zur Abwesenheit von Farbe, von Lebhaftigkeit, von Abwechslung gezeigt. Obamas Körperrhetorik zeigt sich nicht zuletzt in ihrem offiziellen First Lady Portrait. Es zeigt sie im Weißen Haus vor einem Porträt von Thomas Jefferson, einer der mythisch verehrten Gründungsväter der USA und der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. Jeffersons Bild in der Öffentlichkeit wurde in den letzten Jahren umgedeutet, vom ehrwürdigen Intellektuellen zum Sklavenhalter. Obama, deren Ururgroßvater der Sohn einer Sklavin und eines Plantagenbesitzers war, reklamiert so ihren Platz im Weißen Haus, nicht durch Worte, sondern durch ihre Präsenz, ihr Dasein. In diesem Sinne deutet sie die Rolle und Bedeutung der First Lady im kulturellen System der USA neu aus. Die Erinnerung an Angelou's Phenomenal Woman sprengt die weiße Übermacht. Im schiefen Raum der Stereotype über schwarze Frauen und mit Mitteln der Modeindustrie entwirft Obama eine neue Figur, die schwarze First Lady, als Verkörperung nationaler Weiblichkeit in den USA. Schauen wir weiter. Das offizielle Porträt von Melania Trump zeigt Melania im ersten Stock des Weißen Hauses. Es ist ganz deutlich, dass sie vor der Rotunde, vor einem Fenster steht, was in den Privatgemächern des Präsidenten ist. Somit positioniert sie sich gleich nicht auf der exekutiven Ebene, sondern eben als Inhaberin des First Lady Familiensitzes. Melania Trump erweist sich in ihrer bisher kurzen Zeit als First Lady als schwer zu deuten. Das ehemalige Supermodel müsste für die Modeindustrie eigentlich sehr interessant sein, aber tatsächlich gibt es Widerstand bei vielen Designern, die Mrs. Trump nicht ausstatten und mit dieser First Lady nicht assoziiert werden wollen. Sie ist eher durch negative Schlagzeilen aufgefallen. Als sie im Wahlkampf eine Rede Michelle Obamas großzügig plagiierte, wurde dies Grundlage einer wissenschaftlichen Debatte um eine Kultur des Betrugs an osteuropäischen Universitäten. Ähnlich wie bei Michelle Obama wurde auch Melania Trump in einen Diskurs um Mutterschaft verwickelt, als sie entschied, erst nach Ende des Schuljahres ihres Sohnes in das Weiße Haus zu ziehen. Das bedeutet laut Kommentatoren, dass sie ihren Sohn gegenüber der Karriere ihres Mannes bevorzugte. Melania Trumps Haltung kann als eine weitere Spielart der Körperrhetorik gelesen werden. Sie spricht weniger als die ehemalige Anwältin Michelle Obama. Und als Jimmy Kimmel um die Osterzeit dieses Jahres sich in seiner Sendung über ihren Akzent lustig machte, löste er damit eine große Entrüstungswelle aus. In den Mediendiskursen um ihre Person zeichnet sich ein ähnliches Interesse ab wie bei Michelle Obama. Aber hier geht es eher darum, wie ihre Verweigerungshaltung zu deuten, zu lesen ist. Etwa als Captive Princess oder Secret White House Insurgent oder Eager Accomplice to her husband. Und ihre Verweigerungshaltung wird direkt in Bezug gesetzt zur Rolle der First Lady, ganz im Sinne einer feministischen Lesart. She may not be progressive. She may not be polite. And yet, Mrs. Trump may end up doing more than any of her predecessors to upend our expectations of the slavish devotion a First Lady must display toward her husband. Und hier mache ich einen ganz kurzen Diskurs. Knick. Sie haben vielleicht gesehen, dass Barbara Bush gestorben ist und es nun viele Nachrufe gegeben hat. Und auch in diesen Nachrufen war ein Wort ganz dominant, nämlich das Wort Devotion, Hingabe. Also ähnlich wie hier die Slavish Devotion ist auch bei Barbara Bush, die immerhin mit einem Präsidenten verheiratet war und die Mutter eines Zweiten war. Als Matriarchin wurde immer diese Hingabe jetzt ganz viel betont. Zurück zu Melania. Bei Auftritten setzt Melania Akzente und reagiert auf Kritik. Als sie 2017 kritisiert wurde, weil sie mit Stilettos, also gekleidet wie immer bei öffentlichen Auftritten, ins Hurricane-Gebiet nach Texas reiste, zeigte sie sich vor Ort, also angekommen in Texas, mit Sneakers. Auf beiden Fotos wird der Wandel gezeigt. Und es wird klar, nicht die Stilettos, sondern die Turnschuhe einer prominenten amerikanischen Marke sind hier Statement Shoes. Hier beschreibt Melanias First Lady Persona sich beinahe trotzig in den US-amerikanischen Konsumzwang ein. Ein weiterer Fall ist ihr Auftritt anlässlich der State of the Union Rede des Präsidenten Anfang diesen Jahres in einem weißen Hosenanzug. Im Jahr zuvor, und das ist jetzt die Rahmengeschichte zu diesem weißen Hosenanzug, im Jahr zuvor, 2017, hatten die weiblichen Demokraten im Kongress weiße Anzüge getragen. Sie wollten damit verweisen auf Hillarys Kandidatenkür zur Präsidentschaftswahl. Wie wir wissen, hat sie verloren. Und sie wollten verweisen auf die Suffragetten, die Frauenrechtlerinnen. Im Januar 2018 trugen die demokratischen Politikerinnen schwarze Anzüge in Referenz auf die Time's Up und MeToo-Bewegung. Demgegenüber waren die Black Caucus-Vertreter 2018 oft mit Kente-Stoffen ausgestattet, als Reaktion auf Donald Trumps despektierliche Äußerungen zu Haiti und afrikanischen Ländern. Kente ist ein afrikanischer Stoff. Kurz vor der State of the Union gab es Gerüchte über Trumps Affäre nach der Geburt seines Sohnes Barron mit einer Pornodarstellerin, die er bezahlt haben soll, um sie zum Schweigen zu bringen. Die Sprache des weißen Pantsuits, getragen zu dieser Gelegenheit, wird von Kommentatoren so gedeutet. Clothing becomes a subversive tool to suggest what she presumably cannot say. Her fashion is accessorized with a pointed subtext. And, das gilt für Melania als auch für den Black Caucus, their clothes spoke for them. Und man muss sich vorstellen, dass das natürlich anlässlich der Rede zur Lage der Nation, die der Präsident hält und bei der auch keine Diskussionen geführt werden sollen, sondern die einfach rezipiert werden soll, mehr als umstürzlerisches Potenzial zeigt. Jenseits des Boulevards wird die schwer fassbare Mrs. Trump aber zu einem literarischen und fiktionalen Leben erweckt, das ich im Folgenden genauer untersuchen werde. Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie wirft einen Blick von außen auf die USA und liest Melania als Version der gefangenen Prinzessin. Allerdings mit einem Twist, der einen Blick auf ihr Weißsein erlaubt, im Sinne der Critical Whiteness Studies. Adichie publiziert 2016 und 2017 im Auftrag der New York Times zwei Kurzgeschichten, die auch in der New York Times erscheinen, die das politische Klima und den Wahlkampf im Land beleuchten sollen, sondern es sind Auftragsarbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt hier. Die erste Geschichte, The Arrangements, erzählt einen Tag aus der Sicht der Figur Melania, die im Wahlkampf ein Familiendinner für ihre Eltern organisiert. Melania leidet darunter, dass die Kinder ihres Ehemanns Donald, besonders Ivanka, sie ignorieren. Sie versucht, ihrem bewunderungssüchtigen Mann gerecht zu werden und setzt schließlich trotz Wahlkampfwirren durch, dass das Dinner stattfindet. Der Leser begleitet Melania bei der Tagesroutine. Die Gesichtspflege und das Pilates mit ihrer Trainerin Janelle wird beobachtet. Es wird uns vermittelt, dass Melania ein geheimes sexuelles Interesse für diese Pilates-Trainerin hegt. Zu Beginn der Short Story steht die Entscheidung, die Blumen für den Abend selbst zu bestellen. Am Ende der Short Story klingelt es und die Gäste kommen an. Das heißt, wir haben einen kurzen Erlebniszeitraum, der hier abgebildet wird. Der erste Satz lautet: Melania decided she would order the flowers herself. Damit adaptiert Adichie ein kanonisiertes Werk des Modernismus, Virginia Woolf's Roman Mrs. Dalloway. Der beginnt mit Mrs. Dalloway decided she would order the flowers herself. Mrs. Dalloway gehört zur gehobenen Schicht Londons und bereitet eine Dinnerparty vor. Während ihrer Besorgungen erinnert sie sich an ihre Jugend, verpasste Chancen und denkt über den bevorstehenden Abend nach. Besonders an Mrs. Dalloway ist die Erzählform. Durch die Erzählperspektive von verschiedenen Charakteren haben wir eine interne Fokalisierung, stellenweise mit Stream of Consciousness, die uns sehr intensiv an den Gefühlen und Gedanken der Figuren teilhaben lässt. Wahrnehmungen und Gedanken werden gleichermaßen dargeboten. Es passiert eigentlich sehr wenig handlungstechnisch an diesem einen Tag in London, aber es wird einem sehr viel Innensicht dargeboten. Der Moment wird eingefroren und überblendet mit Erinnerungen aus der Vergangenheit. Und das ist dieses modernistische Krisenmoment, was Woolfs Romane charakterisiert. Die Zeit der Handlung des Romans tritt gegenüber der Innensicht der Charaktere zurück und der Leser wird öfter involviert in widerstreitende Gefühle der Figuren. Adichie kommentiert ihre Wahl für den Text über Melania als Analyse einer Klassengesellschaft. Woolf's novel both criticizes and is also complicit in a certain kind of conservative class-privileged England. And I like to think this story, The Arrangements, has the same general spirit. Adichie geht es in The Arrangements um Klassenkritik. Melania denkt über Donalds Geschmack nach und entscheidet, dass er keinen hat. Taste for him was something to be determined by somebody else and then flaunted. Das vergoldete Apartment wirkt in ihren Augen abgestanden, genauso wie das goldene Haar der Trump-Töchter. Der Butler ist wie erwartet unauffällig und sie ist zufrieden mit ihrem Dasein in diesem luxuriösen Frieden, this luxurious peace. Allerdings wird Melanias Gleichmut gestört durch ihre Unsicherheit gegenüber mehrerer Personen, etwa die schwarze Pilates-Trainerin Janelle oder Ivanka, von der sie sich übersehen sieht. Ebenso wie durch das Wahlkampfgeschehen. Donald beschließt, sich gegen die Republikaner aufzulehnen und als unabhängiger Kandidat anzutreten. Adichies betont fiktionale Darstellung des privilegierten Lebens im Trump Tower nimmt die zukünftige First Lady in den Blick. Die Geschichte erschien im Sommer 2016 zu einem Zeitpunkt, als sich die wenigsten Amerikaner vorstellen können, dass Trump gewählt wird. Auf den ersten Blick reiht sich Adichies Darstellung von Melania im goldenen Käfig ein in die Kritik weißer Feministinnen an ihrem Status. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht ist allerdings die Positionierung zwischen der literarischen Moderne und der Gegenwart spannend, ebenso wie Adichies Aussage, dass die Klassengesellschaft affirmiert und kritisiert zugleich werden soll. Dies wird noch genauer ausbuchstabiert in der zweiten Kurzgeschichte Adichies, die im Oktober 2017 erschienen ist. Nachdem Trump die Wahl gewonnen hat und Melania nun zur First Lady geworden ist, aber immer noch im Penthouse wohnt. Die Folgeerzählung heißt Janelle Asked to the Bedroom. Die Erzählperspektive ist hier anders gewählt. Nun sehen wir den goldenen Käfig der Mrs. T noch deutlicher durch die Augen der schwarzen Pilates-Trainerin Janelle. Gleiches Setting, gleiche Figuren, anderer Blick. Janelle sieht schärfer. Das goldene Dekor besitzt eine flache Hässlichkeit. Der Butler ist hündisch loyal und die Stimmung freudlos. Janelles Blick auf die First Lady konstatiert eine Veränderung. Nach der Wahl wird sie von ihr von einer einsamen Traurigkeit, Lonely Sadness, gelähmt. Der Körper versagt bei den Pilates-Übungen. Der Geist wirkt schwer und Melanias Englisch hat sich verschlechtert. Sie gleicht einem gerupften und flugunfähigen Vogel in einem offenen Käfig. Mrs. T kann nicht entkommen. In Janelles Augen ist sie der Inbegriff der machtlosen Haustier-Ehefrau. Melania lässt Janelle ins Schlafzimmer holen, um ihr auf dem Laptop eine Bildersammlung von Michelle Obama zu zeigen. Hier wird klar, Melania versucht, den Obama-Faktor zu verstehen. Mrs. T watched with concentration, as though seeing the pictures for the first time. Minutes passed. Mrs. T seemed to expect Janelle to get into the strange photo-viewing exercise with her. In diesem kurzen Abschnitt entfaltet sich die Romanhaftigkeit des Textes, den Adichie eine Micronovel nennt. Der Moment vereint Handlungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ebenso verschränken sich hier kurzzeitig die verschiedenen Lebenswelten der beiden Frauenfiguren ineinander. Es wird klar, dass Mrs. T für Janelle keine charismatische First Lady verkörpern kann. Das ehemalige Model wirkt leer und unnatürlich. Janelle hingegen verliert nach eigener Aussage die Kontrolle, weil sie sich wieder einmal mit Rassenstereotypen konfrontiert sieht. Sie wünschte, sie hätte sich heute besser unter Kontrolle, wie sonst, wenn ihre Patienten Worte von sich gaben, die umso mehr schmerzten, weil sie gut gemeint waren. Mrs. T versuchte aufzustehen, ihr Gesicht blass und ausgemergelt. Janelle hatte noch nie so ein freudloses Gesicht gesehen und in ihrer Wut verspürte sie auch eine bedauernde Verachtung, ein verachtendes Bedauern. Janelles Blick auf die eigene Gefühlslandschaft bringt eine unauflösbare Mischung zum Vorschein. Pitying Contempt and Contemptuous Pity. In der Doppelung und Verschränkung buchstabiert Adichie die Klassenlogik von Virginia Woolf aus. Kritik und Affirmation liegen eng beieinander. Janelle fühlt sich Melania nah und hat Mitleid und doch verachtet sie die Weltvergessenheit und Distanz zum Leben außerhalb des Käfigs, die sich in Melanias fehlgeleiteter Michelle-Obsession zeigt. Statt wie Melania auf Fotos das Geheimnis von Michelles Obamas Style zu entschlüsseln, erinnert sich Janelle an die First Lady Michelle, die sie wie eine gute Bekannte zu kennen glaubt und sagt spontan, "We all miss her." Words that she and everyone she knew said whenever Michelle Obama came up. Durch den Blick der schwarzen Janelle auf Mrs. T seziert Adichie die Gefühlslage des weißen Mainstream-Feminismus und der Women of Color zugleich. Der Titel der Geschichte, Janelle wird ins Schlafzimmer bestellt, ist offensichtlich doppeldeutig. Dort, im goldenen Schlafzimmer des Präsidenten, irrlichtert allerdings nur Mrs. T vor sich hin, im Banne Michelle Obamas. Die schwarze Pilates-Trainerin Janelle wird zum Ersatz für die unerreichbare Anmut und Ausstrahlung von Michelle. Janelle bemerkt, dass Mrs. T etwas verbirgt. Als Slowenin ist sie die falsche Art Europäerin, the wrong kind of European. Never to be found out. Adichies Micronovel legt so die Gradierungen von Weißsein offen. Sie betreibt somit Critical Whiteness Studies durch die literarische Linse. Das slowenische Model Melania Knaus ist auch nach der Hochzeit mit dem großen Dealmaker nicht europäisch genug. The right kind of European as we know would be French or British. Weiterhin taugt sie auch nicht zur US-amerikanisch-republikanischen First Lady à la Barbara Bush. An ihr zeigt die Nigerianerin Adichie das Ende der amerikanischen Civil Religion auf. Die Symbolhaftigkeit der First Lady ist post Michelle am Ende, die Institutionen von innen ausgehöhlt und im Gold erstickt. Was bleibt? Der Blick auf die US-amerikanische First Lady enthüllt die männliche Kodierung der Macht in den USA. FLOTUS gestaltet die Präsidentschaft wie eingangs zitiert aus, aber eben nicht nur als ornamental part, als schmückendes Beiwerk, sondern als Fundament. Adichie zeigt, selbst wenn Melania Trump sich versteckt, wird der Blick auf ihre First Lady-Schaft eben fiktional inszeniert. Das Innere, das die nigerianische Autorin in The Arrangements imaginiert, wird nach dem Wahlsieg entleert und entkräftet. Eine glitzernde Hülle bleibt übrig von der neureichen Klassengesellschaft, sichtbar nur für die eigentlich abgewandte Pilates-Trainerin. Somit bringt bei Adichie die Ära post-Michelle einiges noch deutlicher ans Licht. Die Vielschichtigkeit von Weißsein in den USA, das Diktat der Klassengesellschaft der Superreichen und am Ende doch die Realitätsverhaftung derjenigen, die den Reichen das Leben noch bequemer gestalten. Literarisch wird der modernistische Ennui der weißen Upper Class abgelöst durch den sezierenden Blick realistischer Figuren, die im Klassenkampf der Gegenwart auf der Suche nach Authentizität sind. Mrs. T kann sich Janelles Freundschaft und Loyalität nicht erkaufen. Und die nächste Wahl kommt vielleicht ja doch früher als gedacht. Und der nächste Modetrend sowieso. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Amerikanistin Stephanie Schäfer über die Rolle der First Lady in den USA. Sie hat ihren Vortrag am 18. April 2018 am Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.